wir sind wieder zurück, sind wieder am Start. Wir sind ja ein bisschen verspätet mit dem Saisonende. Es gibt keine Folge zum Spiel gegen Oldenburg. Das haben wir ein bisschen übersprungen aus zeittechnischen Gründen. Nichtsdestotrotz, wir sind wieder alle da. Alle plus eins. Das heißt, wir haben noch, wie üblich, Max und Philipp, ihr seid wieder da. Und wir haben noch einen zweiten Lukas in die Runde geholt. Den guten Lukas vom Kicker, sagen wir mal so. So wird vielleicht manchen ein Begriff sein. Ich glaube, ich übergebe gleich mal an dich. Kannst du dich mal kurz vorstellen?
Jo, kann ich machen. Erstmal vielleicht noch eins vorweggeschickt. Ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt. Für uns als Journalisten ist es dann doch manchmal so an der Zeit, dass wir bei dem einen oder anderen Podcast zugegen sind. Das ist dann aber meistens unter Kollegen. Deswegen es ist ein gewohntes Setting, aber ich bin tatsächlich ein kleines bisschen angespannt, weil es doch anders ist, wenn man die Leute, mit denen man da redet, dann nicht so kennt. Ne? Also wir haben uns schon mal gesehen, aber ich weiß auch, was ihr macht, ihr wisst, was ich mache, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also genau, ich schreibe für den Kicker, mache das seit 5 Jahren, bin jetzt seit 1,5 Jahren parallel auch noch bei der dpa als freier Mitarbeiter und schreibe da auch über Dynamo. Genau, ich bin 28, wohne in Dresden und ja, ich glaube, das ist so das Grundlegende, was man wissen sollte.
Ja, ich glaube, es ist ja auch schon mal ein bisschen was. Und ich glaube, der eine oder andere wird auch schon wissend oder unwissentlich den einen oder anderen Artikel über Dynamo und Kicker gelesen haben, der von dir kam. Von daher.
Ja. Ich hoffe es zumindest, ja. Dann würde ich auch meinen Job schlecht machen, glaube ich.
Ja, aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wird, glaube ich, ganz lustig. Ich meine, ist hier ja ein bisschen, wie du schon gesagt hast, ein bisschen andere Runde. Ich glaube, wir machen das ja alle nur zum Spaß, weil es uns Spaß macht und weil wir gerne über Dynamo reden. Und ich glaube, das wollen wir heute auch machen. Ja, nichtsdestotrotz, Max, Philipp, ihr seid auch da. Wie geht's?
Gut. Also, kann mich nicht beschweren. Ich glaube, jetzt so ein bisschen, nachdem die Saison jetzt 1-2 Wochen vorbei ist, vielleicht ganz gut damit ein bisschen Abstand mal drüber zu gucken, was so passiert ist, was vielleicht nicht passiert ist. Aber freue mich auch sehr auf die Folge. Mit einem neuen Gesicht sozusagen. Ja, genau. Philipp, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ähnlich wie bei dir. Ich freue mich tatsächlich auch auf den externen Input heute in der Folge. Ui. Und bin gespannt, was wir da so auf die Beine stellen können. In der Folge, ich denke mal, es ist tatsächlich für uns ja auch so ein kleines Pilotprojekt. Vielleicht kann man das auch einfach öfter mal in Angriff nehmen. Würde uns, glaube ich, alle drei auch sehr freuen, wenn man das auch in der kommenden Saison dann vielleicht öfter, auch zum Beispiel in der Konstellation, dann hinkriegt.
Dann hoffe ich mal, dass ich es nicht verkacke, ne? An der Stelle.
Inwiefern soll man denn bei uns was verkacken? Ich glaube, wir sind da selber zu sehr Anfänger.
Ich hab vor 3 Folgen mal statt Zwickau-Aue gesagt. Also ich glaube, da ist viel Spielraum. Also
viel schlimmer kann es nicht werden. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich meine, Oldenburg ist vorbei. Wir sind schlussendlich in der Liga 6. geworden. Mit schlussendlich, jetzt schauen wir mal kurz, einem Punkt Rückstand auf Osnabrück. 4 Punkte Rückstand auf Freiburg und 5 Punkte Rückstand auf Elversberg. Brutal knappe Liga gewesen. Also ich weiß nicht, ob es jemals eine Liga, dritte Liga gab, die so viele Mannschaften da oben hatten, bis zum Schluss, die schlussendlich so eng zusammen waren. Also ich meine, 5 Punkte zwischen den ersten 6 Mannschaften, das ist ja nichts. Und wenn man dann zurückdenkt, was für Spiele man in der Saison hatte, dann ärgert man sich dann im Nachhinein vielleicht doch ein bisschen, dass man zumindest nicht den DFB-Pokal erreicht hat, weil für den DFB-Pokal haben uns zum Beispiel einfach nur 4 Tore gefehlt. Oder 5 Tore. In der ganzen Saison. Und das über die Saison verteilt ist dann doch nicht so wenig, gerade wenn man sich anguckt, dass man 4-1 gegen Meppen verloren hat. Ja. Nichtsdestotrotz, die Saison hat im Sommer begonnen. Wir haben hier im Winter, hatten wir eine schöne lange Winterpause, da haben wir nicht viel gemacht, aber im Winter hatten wir eine Stimmung, die nicht so geil war. Die Hinrunde hatte sehr, sehr, ja, sehr viel, ja, wie sagt man denn, sehr viel Leid als Dynamo-Fan mal wieder übrig. Und man stand im Winter da und war so, hoffentlich kriegen sie das irgendwie rumgerissen. Ja, ich weiß nicht, wollt ihr vielleicht mal so ein Fazit zur Saison? Habt ihr sowas, wie ihr die Saison beschreiben würdet? Freiwillige vor.
Also dann wage ich mich mal aus der Deckung und sag was wir wahrscheinlich nicht so gern hören. Na, ich weiß nicht, aber also pass auf, es war so, dass ich vor der Saison, während der Saisonvorbereitung im letzten Sommer bei Jens Umbreit im Podcast war und er hat mich gefragt und alle gefragt, was wir denn gut fänden, wo Dynamo rauskommt am Ende der Saison. Da war die Kaderplanung noch bei weitem nicht abgeschlossen. Da habe ich aber gesagt, wenn Dynamo zwischen Platz 4 und Platz 7 landet, aber den DFB-Pokal sicher hat, also entweder Vierter wird oder er halt den Landespokal gewinnt, dann wäre ich zufrieden, eben weil ich nach dem Abstieg das Gefühl hatte, dass der direkte Wiederaufstieg halt einfach nur das macht, was man nicht sein will, nämlich dich weiter in dieses, naja, Fahrstuhlmannschaftsmuster reindrückt, ne? Als der Kader dann zusammengestellt war, hätte ich die Aussage schon fast gern wieder gestrichen, weil ich dann einfach das Gefühl hatte, das muss reichen in der Liga, obwohl man ja wusste, dass mit Saarbrücken beispielsweise eine stark besetzte Mannschaft da ist, dass eigentlich auch 1860 und Ingolstadt Mannschaften sind, die um den Aufstieg mitspielen müssen, dass das nicht der Fall ist, wundert mich bis heute immer noch, um ehrlich zu sein. Mannschaften wie Elversberg und Freiburg 2 hatte sicherlich keiner so weit oben auf dem Schirm. Wiesbaden war tatsächlich für mich eine Mannschaft, die ich auch in dem Podcast schon als potenziellen Aufsteiger genannt habe, weil ich da einfach das Gefühl habe, dass da was gewachsen ist. Aber um es auf Dynamo zurückzudrehen, also Saisonfazit ist total schwer nach der Rückrunde, ne? Weil man natürlich das Gefühl hat, man muss aufsteigen nach der Serie, die man da hingelegt hat, nach den Spielen, die man bis 2 Tage vor Ende des Tabellenschlusses dann hatte, aber ich glaube, wenn man halt die gesamte Saison anguckt, muss man doch halt einfach ganz nüchtern bilanzieren, egal wie knapp es war, es gab halt einfach Mannschaften, die über die gesamte Saison hinweg stabiler waren und das reicht dann in aller Regel halt, um aufzusteigen, beziehungsweise in unserem, oder in Dynamos Fall reicht es dann halt, um nicht aufzusteigen, deswegen ja, verstehe ich die Ernüchterung jedes Fans. Ich selber bin auch ein bisschen ernüchtert, weil ich glaube, dass der Kader gut genug ist, um aufzusteigen oder gut genug war, um aufzusteigen. Aber ich glaube, es gab dann halt tatsächlich einfach Mannschaften, die es qua Konstanz einfach mehr verdient hatten.
Ja, obwohl man ja, denke ich, trotzdem immer feststellen muss, wir haben jetzt 69 Punkte geholt. Das hat in sehr vielen der letzten Jahre dafür gereicht, mindestens Relegation zu spielen. Teilweise jetzt auch für die Meisterschaft gereicht. In der dritten Liga, das ist einfach eine Leistungsdichte da oben gewesen, die ist schon, ja, richtig krass, muss man sagen, um das so auszudrücken. Und ja, da hört es halt im letzten Jahr damit auf, dass man ja ein bisschen schwer in die Liga reingekommen ist, was, denke ich, typisch ist für Mannschaften, die abgestiegen sind, dass man nicht sofort bei 110% ist. Und ja, dann hat es halt diesen Anlauf gebraucht, ich denke, aber wir drei im Podcast hatten, glaube ich, in der letzten Folge des letzten Jahres habe ich euch die Frage gestellt, was wir uns wünschen fürs kommende Jahr, also quasi jetzt für Jahr 2023. Und da war unser Tenor eigentlich, dass wir besseren Fußball sehen wollen und dementsprechend auch erfolgreicheren Fußball sehen wollen. Und das hat sich ja trotzdem umgesetzt. Und diese Euphorie, die jetzt auch in den letzten Wochen entfacht ist, muss man einfach mittragen. Und ich glaube, das hat Ralf Becker jetzt auch schon betont nach der Saison. Und ich denke aber doch, dass dieser Zusammenhalt echt wachsen kann. Und ich glaube, ein Aufstieg wäre irgendwie doch ein bisschen zu früh gekommen, weil man dann sich wirklich zu dieser Fahrstuhlmannschaft entwickelt hätte. Und ich gehe stark davon aus, dass wenn man den Aufstieg nächstes Jahr schafft, dass das dann genau der richtige Schritt ist. Und ich denke schon, dass es jetzt an der Zeit ist, da viel zusammenzuhalten. Man kann jetzt ein paar Stellschrauben verändern. Und im Rückblick auf die Saison muss man halt sagen, man hat viele einfache Fehler gemacht und mit ein bisschen mehr Glück hätte man einen Punkt mehr holen können und wäre direkt aufgestiegen. Aber am Ende muss man trotzdem sagen, alle Mannschaften da oben haben eine grandiose Saison gespielt, weil ich glaube, diese Leistungsdichte in dem kompakten Feld zwischen 1 und 6 gab es, glaube ich, in der dritten Liga so noch nie. Und da muss man einfach auch die Leistung der anderen Mannschaften würdigen.
Ein was ergänzend dazu vielleicht noch. Es wäre ja auch so gewesen, wäre man jetzt aufgestiegen, sei es mal über die Relegation oder direkt, dann hätten sich ja auch gewisse Verträge verlängert. Ich glaube, oder hätte es die Möglichkeit gegeben, dass sich gewisse Verträge verlängern. So muss man es ja vorsichtig ausdrücken. Ich glaube, bei Aslan hätte sich das jeder gewünscht und jeder direkt unterschrieben. Ich bin mir aber zum Beispiel nicht sicher, ob Chris Conte und auch Dennis Borkowski, quasi der Gegenüber auf der anderen Seite, ob die wirklich die Spieler sind, die in der zweiten Liga dann auch dazu geholfen hätten, halt die Klasse zu halten, wenn man es nur mal weiterdenkt. Klar ist jetzt die Frage, ob man in der nächsten Drittligasaison den Kader zusammengestellt bekommt ohne die beiden oder ob man die adäquat ersetzen kann, um es einfacher zu formulieren. Es ist natürlich auch schwierig, aber ich finde es so ein bisschen, wie Philipp das gesagt hat, es kann auch eine große Chance sein, jetzt noch nicht aufgestiegen zu sein.
Zumal es ja diesen Zweijahresplan gibt, der immer wieder angesprochen wird. Und ich glaube, wenn man das sieht, klar ist es nach der Rückrunde enttäuschend, stehst du aber oder bist du trotzdem voll in diesem Plan drin. Du kannst es ja jetzt nutzen, gerade um diesen Fußball von Markus Anfang, der nun wirklich jetzt nicht, ich sag mal, 0815, sondern ist ja wirklich, da steckt ein Plan dahinter. Der Plan ist, glaube ich, auch für Spieler nicht besonders einfach zu verinnerlichen. Hat man, glaube ich, jetzt das erste halbe Jahr gesehen. Aber wenn du das dann, wenn die Spieler das dann haben oder verinnerlicht haben, dann hat man deutlich gesehen, was wir für ein Fußball spielen können. Und ich glaube, das Jahr jetzt genutzt zu haben, um das so weit zu verinnerlichen und dann nächstes Jahr anzugreifen, mit einem Kader, der, da bin ich mir sehr sicher, auch wieder sehr konkurrenzfähig wird. Ich glaube, man wird viel mit Laien arbeiten, weil ich weiß nicht, ich glaube, Becker hat da so ein kleines Händchen dafür, habe ich schon das Gefühl. Wenn man so Conte sieht, auch Denno, zwar mit Abstrichen ein bisschen, aber hat seine Phase gehabt, in der er sehr wichtig war, in der er sehr wichtige Tore gemacht hat. Von Amo brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Auch Park gehört dazu. Ja, ich glaube schon, dass wir einen super Kader nächstes Jahr zusammen haben, der dann definitiv auch konkurrenzfähig wird. Wenn man jetzt natürlich sieht, wie gerade Sandhausen, glaube ich, das beste Beispiel, wie die aufrüsten, sieht man auch mal wieder, was viele unterschätzen, was für eine Finanzkraft dort eigentlich dahinter steckt. Lukas mit K ist da so ein Verfechter davon, der erzählt uns immer wieder, was da eigentlich für eine Finanzkraft ist. Und das sieht man jetzt auch gerade mit Mühling und mit Hennings, wobei man natürlich auch nicht verkennen darf, 11 Einzelspieler machen keine Mannschaft. Bestes Beispiel Bielefeld. Deswegen wird sehr interessant werden, aber ich glaube, gerade diese dritte Liga und dieses Knappe, das spiegelt den gesamten Profifußball in Deutschland dieses Jahr wieder. Also erste, zweite Liga sieht es ja genauso aus in allen Tabellenregionen, ob man das im Aufstieg, Abstieg sieht. Das ist halt Wahnsinn. Und für einen neutralen Beobachter ist es natürlich super geil, wenn du in der dritten Liga ein Herzschlagfinale am Ende hast. Für uns war es ein bisschen ungünstig. Zweite Liga genauso und dementsprechend, ja. Es war ein sehr interessantes Saisonfinale. Ich glaube, die ein oder anderen Nerven hätte man sich durchaus sparen können, aber ich denke, wir können sehr, sehr zuversichtlich auf die nächste Saison blicken.
Ja, obwohl ich dazu echt sagen muss, ich bin froh, dass wir keinen verfrühten Platzsturm erleben mussten hier. Ich glaube, das wäre absolute Katastrophe gewesen. Dementsprechend nehme ich das Ende lieber so, auch wenn der DFB-Pokal natürlich wunderbar gewesen wäre.
Ich habe mal eine Frage an euch, weil ich habe das ja so verstanden, dass das eine relativ offene Runde ist, deswegen mag ich auch einfach mal was von euch wissen. Ich habe nämlich, anders als Max, noch nicht so richtig ein Gefühl, wie stark der Kader wirklich sein wird. Also mir ist vollkommen klar, dass wir jetzt super früh in der quasi Saisonvorbereitung in Anführungsstrichen sind. Das heißt, da wird noch super viel passieren bis Ende August. Das ist mir schon klar. Aber glaubt ihr, dass es darum gehen wird, einen Kader auf die Beine zu stellen, der, ich sage jetzt mal, von der individuellen Qualität genauso gut ist wie in der jetzt vergangenen Saison, sprich eben mit Einzelkönnern wie Aslan, Conte, Borkowski? Oder wird es eher darum gehen, vielleicht Spieler zu holen, die, ich sag jetzt mal, technisch ein kleines Regal drunter sind, dafür aber halt, keine Ahnung, 4 Jahre älter sind, mehr mental gefestigt sind, weil das ist, glaube ich, doch eins, ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass es in manchen Situationen tatsächlich einfach auch eine Kopffrage war in der Saison. So, also wohin entwickelt sich die Kaderplanung? Da habe ich nämlich noch wirklich kein richtiges Gefühl, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich weiß nicht. Also ich glaube, wir haben uns im Vorhinein auch schon Gedanken gemacht, natürlich über den Kader und allein wie der Kader jetzt natürlich aussieht mit den Spielern, die wir verabschiedet haben. Also ich glaube, das können wir auch nochmal, haben wir jetzt ja auch noch nicht erwähnt, es sind Knipser, es sind Akoto, der jetzt heute nach Aarhus gewechselt ist, dann haben wir Robin Becker, Krüke, der am Anfang der Saison eine Rolle gespielt hat und, wen habe ich vergessen? Ah, Paddy Weihrauch, der jetzt ja in dem Sinne keine Rolle mehr gespielt hat, aber ich meine, die wichtigsten beiden von denen, zumindest in dieser Saison, sind ja auf jeden Fall erstmal Aslan und Knipser, die beiden Leihspieler eben, hast du auch schon angesprochen, Borkowski und Conte. Und wenn man sich jetzt mal so den Kader anguckt, bin ich der Meinung, dass der Kader an sich erstmal jetzt gar nicht so schlecht aussieht, trotz dieser Abgänge. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man einen Aslan ersetzen kann. Also ich glaube, dass ein Aslan kommt, habt ihr im Kicker heute, stand ja auch schön drin, dass Aslan bleiben wird, ist unwahrscheinlich bis unmöglich. Von daher, es gibt ja auch schon die ein oder anderen Gerüchte. Ich meine, wir haben Manu von Erfurt, der ein Gerücht ist, ein junger Spieler, der jetzt sehr gut performt hat. Und dann haben wir einen Zimmerschied von Halle. Es gibt nicht so viel her, um zu wissen, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Aber aus der Vergangenheit heraus hoffe ich einfach, dass es eine Mannschaft wird, die diesen guten Mix hinbekommt und nicht wie in der Abstiegssaison, wo man sehr viel auf Talent und sehr viel auf mögliches Talent gesetzt hat, das schlussendlich so sich nicht entfaltet hat. Von daher glaube ich, ist der Kader, dieses Grundgerüst, was aktuell steht, glaube ich schon sehr gut. Und ich glaube, dass man einen Aslan und auch eben einen Conte und einen Borkowski, ich glaube schon, dass man die ersetzt bekommt. Das wird nicht so einfach. Aber ich sehe da sehr viel Potenzial. Aber in welche Richtung sich das entwickeln könnte, ja. Also, ja, ich weiß nicht, die beiden Gerüchte geben jetzt leider noch nicht so viel her.
Ja, ich glaube, die Leistungsdichte im Kader wird einfach viel enger zusammenrücken. Wir hatten jetzt einfach so die Einzelkönner, also ohne Einzelkönner zu sein, aber Aslan hat in dieser dritten Liga nichts zu suchen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und an seiner Stelle absolut verständlich, wenn er da einen Weg sucht und findet in eine Liga weiter höher. Weil ich glaube, das hat er auch im Kasten und konnte so auch aufgrund Verletzungen noch nicht so wirklich zeigen. Und dementsprechend gehe ich eigentlich davon aus, entgegen dessen, was Max vor uns gesagt hat, dass du von Laien und Sonstigem ausgehst. Ich glaube tatsächlich, es wird recht wenig damit operiert. Ich glaube schon, dass es ein Steckenpferd von Becker ist, da gute Geschäfte an Land zu ziehen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass darauf gebaut wird, dass man sich das Grundgerüst, was man jetzt auch schon hat, auch für nächste Saison einfach noch erweitern wird. Das vielleicht auch ergänzt durch ein paar Leihspieler. Aber grundsätzlich halt trotzdem dafür sorgt, dass man recht viele Jungs dann im eigenen Kader hat. Und ich glaube, die ersten zwei Gerüchte, die Lukas jetzt angesprochen hat, sprechen mich für mich irgendwie auch schon für den Weg, weil es zwei junge Spieler wären, die entwicklungsfähig sind, aber trotzdem schon ein bisschen Erfahrung sammeln konnten. Dementsprechend, ich hoffe einfach, dass man einen Weg findet, die Aufgaben, die einen Aslan im Spiel getragen hat, auf zwei, drei Schultern zu verteilen und dementsprechend zum Beispiel auch die Scorerwerte, die Aslan erreicht hat, einfach da auf viel mehr Schultern zu verteilen und dementsprechend von diesen Einzelaktionen ein bisschen unabhängiger zu werden. Weil stellt man sich jetzt vor, dein Topscorer mit 35 Scorerpunkten verletzt sich dann in der entscheidenden Saisonphase, dann ist das immer sehr ungünstig. Und Aslan war dann doch immer wieder derjenige, der uns da den Arsch gerettet hat und an jeder guten Chance beteiligt war. Dementsprechend hoffe ich mir da einfach, dass wir da in der Leistungsdichte stärker werden, aber vielleicht in der Leistungsspitze ein bisschen herabfallen.
Ich glaube tatsächlich... Achso.
Nee, mach du gerne, Max.
Okay. Ich glaube tatsächlich, dass das so das Hauptziel sein wird. Was du gerade meintest, dass man das wirklich versucht zu verteilen. bin tatsächlich auch der Meinung, glaube, da wäre ich bei vielen nicht auf Zustimmung stoßen, aber ich denke, dass du einen Amo vielleicht eher ersetzen könntest, als zum Beispiel einen, also wenn es vom Mittelfeld ausgeht, als einen Hauptmann. Ich glaube, Hauptmann, diesen Spielertyp, diesen Wühler, ich glaube, den findest du nicht so oft, wie jemand, der das Spiel ja macht. Ich glaube, wir haben potenziell schon jemanden, wenn er verletzungsfrei bleibt im Kader, der diese Rolle erfüllen kann, mit Luca Hermann, ich bin ein riesen Luca Hermann-Fan, bin ich mir relativ sicher tatsächlich. Aber ja, ich glaube, dass das eher in diese zweite Richtung, was von Lukas angesprochen wurde, gehen wird. Also wirklich eher auf Erfahrung, in Anführungszeichen, aber wirklich eher auf Mentalität zu setzen. Da das vielleicht ist halt die Frage jetzt, ob man sagt, man setzt auf kurzfristigen Erfolg, in Anführungszeichen, jetzt nicht übertrieben gesagt, wie es jetzt Türkgücü München oder wer auch immer gemacht hat, die wirklich Geld reingebuttert haben, um wirklich kurzfristig schnell aufzusteigen. Aber ich glaube, Becker wird halt auch wissen, dass er jetzt an dem Ziel gemessen wird, aufzusteigen, und dementsprechend wird er auch nach Spielern suchen, beziehungsweise sein Team nach Spielern suchen lassen. Ja, das ist halt, glaube ich, tatsächlich, dass wir eher in diese zweite Richtung gehen, zu sagen, gut, du holst Spieler, die dafür gemacht sind, in Anführungszeichen aufzusteigen oder diesen Druck halt auch standzuhalten.
Ich glaube trotz alledem, dass es schon eine große Herausforderung ist, Spieler zu finden. Gehen wir mal davon aus, es sind drei, wir verteilen es mal auf drei Schultern. Das ist großzügig, aber nicht realitätsfremd, die an 34 Toren, die Aslan ja beigesteuert hat, beteiligt sind. Das halte ich schon für ein richtig krasses Brett. Also man muss sich nur mal vorstellen, was gewesen wäre, wenn der Kerl nicht da gewesen wäre. Ne? Klar kann man sagen, man hätte, also diese Rechnung kann man nicht aufmachen, weil es einfach total schwierig ist. Andere wären in die Bresche gesprungen. Das ist mir schon alles klar. Aber also der Erfolg der Mannschaft in diesem Jahr ist halt schon maßgeblich an seinen Toren auch mit bemessen worden. Dass er immer Pässe bekommt, dass er, ne? Also dass er gefüttert werden muss, um Tore zu schießen, das ist mir alles klar. Aber ja, ich glaube wirklich, dass das super schwer wird, das zu kompensieren. Eben deswegen auch meine Frage, geht es um Qualität in der Spitze, Qualität in der Breite oder ja, nur um die Frage nochmal ein Stück einzuholen. Aber Philipp hatte sich da auch noch gemeldet. Ich hoffe, ich habe dir nichts vorweggenommen.
Nee, also wie gesagt, die Frage von dir hatte ich ja vor uns versucht zu beantworten. Und auf den Punkt von Max, beziehungsweise generell um die Erfahrung im Kader, ich denke tatsächlich, dass man in der letzten Sommertransferperiode schon versucht hat, den Mittelweg zu finden, indem man erfahrene Spieler geholt hat, wie einen Stefan Kutschke, einen Scheffler, einen Akaki Gokia. Ein Arslan gehört ja durchaus auch dazu, der schon oft erfolgreich war und dann aber trotzdem ergänzt mit den jungen Leihspielern Park, Conte und Borkowski. Deswegen denke ich schon, dass man vielleicht versucht, diesen ähnlichen Weg einfach fortzuführen, in dieser Altersstruktur. Aber schauen wir halt mal. Und ich denke aber trotzdem, dass eher auf die Breite gesetzt wird als in die Leistungsspitze.
Ja, also ich meine, ich sehe es ziemlich ähnlich. Wenn ich mir jetzt eben, wie schon gesagt, den Kader angucke, ich glaube, aktuell, wenn wir sehen, wen wir haben Park jetzt ja auch noch fest verpflichtet von Werder Bremen. Von daher finde ich, ist die Leistungsdichte aktuell ziemlich auf einem Level. Wir haben jetzt ich weiß nicht, die Spieler, die für mich aktuell so noch diese Unterschiedsspieler sind, die wir haben, wäre für mich eigentlich Haupe, der, ich weiß nicht, im letzten Spiel wurde das, glaube ich, oder gegen Meppen gab es eine coole Grafik vorm Spiel. Ich glaube, wenn Haupe nicht gespielt hat, war der Punkteschnitt von 2,7 auf 1,1 gerutscht oder irgendwie so, also ich weiß jetzt nicht genau die genauen Zahlen. Aber ja, das ist für mich so den Unterschiedsspieler, den wir haben, noch mit Kutschke natürlich einen absoluten Brecher für die dritte Liga vorne drinne. Aber sonst finde ich, ist die Leistungsdichte dann doch sehr ähnlich und sehr, sehr gut, auf einem sehr guten Niveau. Und da gilt es jetzt natürlich, ja, im Optimalfall holst du halt noch zwei, drei, je nachdem, wie es halt möglich ist, Top-Spieler. Für die du halt ein bisschen was hinblättern musst. Aber ich glaube, da ist jetzt die Saison was gewachsen. Ich meine, das hat Kutsche, das haben Poldi nach dem Spiel gesagt. Wir haben in dieser Saison den Grundstein gelegt. Es hat nicht geklappt, die Saison. Aber ich glaube, das, was aktuell jetzt eben entstanden ist. Ich glaube, das ist so ganz gut. Und jetzt geht es halt die Leute, ja, wie du eben gerade gesagt hast, die Scorer von Arslan aufzufangen. Und ich glaube, ich meine, wir haben uns auch häufig beschwert über Chris Conte. Also ich will jetzt nicht über ihn hinwegziehen oder so, aber ich glaube, wenn du die Außenbahnspieler, ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt bei uns die Saison, haben wir ja viel probiert. Wenn du da einen Borkowski und einen Conte kriegst, der vielleicht mal eine Flanke auch mal auf den Mann bringt oder sich auch mal traut abzuschließen, was ja vielleicht so ein bisschen das Manko war bei Conte. Ich glaube schon, dass man die Spiele ersetzen kann, und wenn man das irgendwie schafft, dann eben auch noch die Scorer zu verteilen, ich glaube, dann könnte das eine echt coole Saison werden.
Vor allem denke ich, haben wir auf der Außenposition echt schon einen mit Lämmer im Winter geholt, der diese Rolle einfach gut übernehmen kann. Er hat in der Zeit, glaube ich, sogar mehr Scorer gesammelt als Conte, zumindest mehr Tore geschossen. Und den im Winter schon in diese Mannschaft mit einzufügen, war, glaube ich, richtig schlau. Also ich bin ja schon so ein kleiner Lämmer-Fan, muss man ja sagen. Und grundsätzlich muss man halt immer erwähnen, ne? Wir sind halt dritte Liga, das heißt, man muss bei jedem Spieler Abstriche machen. Und da muss man auch bei jedem Neuzugang Abstriche machen. Und ich freue mich tatsächlich schon auf die Vorstellungen, egal von wem. Es wird wieder so viel gemeckert werden. Das wird wieder sehr unterhaltsam werden.
Ich glaube, es ist auch eine Chance für den ein oder anderen Spieler, dass man jetzt noch in der dritten Liga bleibt. Lämmer ist ein Beispiel, weil ohne ihm zu nahe zu treten, ich glaube, dem tut das schon richtig gut, halt auch mal ein Jahr dritte Liga Stamm zu spielen, worauf er die Chance haben wird. Zweifelsfrei, vielleicht nicht die ganze Saison, aber es wird den Zeitpunkt geben in der kommenden Saison, da bin ich mir zu 100% sicher, wo er 5-6 Spiele am Stück beginnen wird, und dann wird man sehen, ob es reicht oder, also jetzt schon reicht oder noch nicht. Gleiches gilt aber auch für den vorhin schon angesprochenen Luca Herrmann, der ja auch gefühlt ein halbes Leben jetzt raus war, wo man gar nicht weiß, kann der dort nochmal hinkommen, wo der war, weil ich fand den fantastisch. Also ich habe den auch in Texten, das weiß ich heute noch, total abgefeiert, weil ich den so gut fand und den vorher 0,0 auf dem Schirm hatte. Ich erinnere mich an das Spiel gegen HSV damals noch, als er dort für mich, ich glaube, ich habe ihn sogar zum Mann des Spiels gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Das zählt aber des Weiteren auch für Spieler wie Paul Lehmann. Das hat auch Becker bei der Presserunde mit angesprochen, dass der aufgrund von Abiturschreiben jetzt noch nicht so dran war, wie es halt ein Ömi zum Beispiel war. Aber ich glaube, dass der gerade für hinten rechts, also Lehmann, auch eine Chance bekommen wird. Und wir haben das schon oft genug gesehen, zweite Liga ist dann einfach ein Stück zu früh für so junge Kerls. Die Körperlichkeit in der dritten Liga ist dann, glaube ich, was man dann doch auch erstmal lernen muss und dann im besten Fall in die zweite Liga mitnimmt und nicht unbedingt, so wie es bei Kevin Ehlers war, in der zweiten Liga mit spielerischen Aspekten anfängt und dann in der dritten Liga doch nochmal merken muss, okay, gut, Körperlichkeit ist auch ein Punkt, an dem man irgendwie arbeiten muss, weil ich glaube, das hat ihm schon häufig auch ganz schön wehgetan, auch in der Saison manchmal, dass da einfach zurückliegende Dinge noch auf ihm gelastet haben. Aber ja, das fügt sich ja auch so ein bisschen ein in das, was ihr gesagt habt. Es kann halt tatsächlich auch einfach eine Möglichkeit, eine Chance für viele junge Spieler sein.
Ja.
Aber also an der Stelle vielleicht auch noch zuzusetzen, ich finde es dann auch irgendwie, auch wenn ich ihn persönlich mag, ich finde es dann auch gut, dass man sich dann zum Beispiel auch mal von dem Kulke dann auch irgendwann mal trennt, weil man hat dann halt doch einfach gemerkt, er war dann leider doch nur der Notnagel, ist da nie drüber hinausgekommen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, der ist ja kein Außenverteidiger, der ist Sechser, / Achter. Ja, und da hat er halt in der Funktion unter keinem Trainer so richtig Fuß gefunden, und so leid mir das tut, weil, wie gesagt, ich finde ihn wirklich super sympathisch, super nett. Ich glaube, das kann auch jeder, der ihn mal irgendwie kurz gequatscht hat, wird das unterschreiben, aber das muss man dann halt auch einfach so ehrlich mal anerkennen, dass das halt vielleicht dann auch manchmal einfach hier nicht weitergeht.
Ja. Ja, nee. Da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Ich glaube, gerade die Linksverteidigerposition, das war nochmal ein ganz ganz verrücktes Ding. Also wenn du mir letzten Sommer gesagt hast, yo, Max Kulke spielt die Hinrunde Linksverteidiger Stamm, also da hätten einige mit den Augen gerollt oder was weiß ich was. Was ich gerade eben noch sagen wollte, war dieses, es gibt ja häufig diese Situation, dass die Teams aus der zweiten Liga absteigen und dann in Angriff nehmen, in die zweite Liga direkt wieder aufzusteigen, weil die dritte Liga finanziell einfach absolut defizitär ist und ja, einfach nicht machbar ist und deshalb so schnell wie möglich da raus wollen. Ich glaube, das hatten wir die Saison auch schon ein paar Mal erwähnt, dass es eigentlich das Ziel sein muss, so schnell wie möglich rauszukommen, weil man sonst, schau 1860 an, schau dir Ingolstadt an. Ja, ich glaube, es gab in der letzten Zeit sehr viele Beispiele. Aue, die waren sie in der Hinrunde letzter? Ich glaube, ne? Die hat es ordentlich auseinandergenommen in der dritten Liga und ich habe halt so am Anfang ein bisschen Schiss gehabt, yo, wenn du ein Jahr in der dritten Liga bleibst, den Aufstieg nicht schaffst, jetzt hast du keinen DFB-Pokal, so irgendwie dieses, fängst du dich, kriegst du das hin, nächstes Jahr ein Team aufzubauen, was so gefestigt ist, was so stark ist, dass man um den Aufstieg mitspielen kann und eben nicht in diese Abwärtsspirale kommst. Aber ich habe tatsächlich jetzt so im Nachhinein eigentlich ein echt gutes Gefühl, dass das nicht passieren wird, weil ich einfach denke, dass der Kader aktuell schon sehr stark ist, auch mit den Abgängen immer noch sehr stark ist. Und wenn man guckt, was für Gerüchte schon wieder laufen, ich glaube, das passt sehr gut in die letzten Jahre rein. Ziemlich ähnliche Dinge. Und da habe ich dann doch ein ganz gutes Gefühl, dass es nächstes Jahr, ja, dass man da angreifen wird und im Optimalfall aufsteigen wird.
Dazu hätte ich jetzt tatsächlich mal eine Anschlussfrage an euch alle. Inwieweit bewertet ihr da jetzt den Abgang von Christian Walter, gerade in Bezug auf die Kaderplanung, über die wir jetzt schon viel geredet haben? Weil er da ja doch seit geraumer Zeit wirklich ein großes Händchen und mitgespielt hat.
Ja, ist schon hart, ne? Also ich meine, das war jetzt ja nichts. Ich meine, heute kam die Verkündung, dass er zu, was wird der sportlicher Leiter bei Hansa Rostock ist er jetzt, ne? Auch gleich einen Neuzugang mitgebracht. Ja, ist hart, weil ich glaube, er war in den letzten Jahren mit einer, der den Verein sehr geprägt hat. Ich meine, dass nicht immer alle Transfers klappen. Das ist beim FC Bayern so, das wird bei Dynamo Dresden immer so sein. Wenn du in der zweiten Liga spielst und jedes Jahr um den Klassenerhalt kämpfst, ich glaube, dann ist es halt manchmal ein bisschen gravierender, wenn so ein Transfer mal fehlschlägt und du da eben ein bisschen Geld in die Hand genommen hast. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man sich's anguckt, hatte er doch einen sehr großen Anteil immer daran, dass Dynamo da steht und beziehungsweise stand, wo sie standen. Von daher finde ich es sehr, sehr schade, aber aus persönlicher Sicht verständlich. Also kann ich sehr verstehen, dass du da diesen Job annimmst, aber finde ich sehr, sehr schade.
Also ich muss persönlich dazu sagen, mich hat es sehr plötzlich getroffen, weil ich glaube, als das erste Mal aufkam, glaube ich, zum Tag beim Mannheim-Spiel, also ich glaube, wo Vereinsgeburtstag gefeiert wurde. Das war, glaube ich, so das erste Mal, wo das aufkam. Und ich konnte es mir erstmal nicht so richtig vorstellen, weil ich hatte auch das Glück, ein paar Wochen vorher war beim Trainingszentrum und konnte mit ihm ein bisschen quatschen über zwei, drei Sachen. Und das war auch im Zuge seiner Ausbildung, seinem Studium, die er macht. Und da hat man das Gefühl gehabt, der brennt so hart für Dynamo, der hat Visionen für Dynamo. Das konnte ich mir in dem Moment gar nicht vorstellen, dass er dann sagt, gut, er geht, aber im Nachhinein betrachtet macht es halt schon Sinn, dass er die Stelle angenommen hat, weil du, wie du schon gesagt hast, es ist halt schon eine Weiterentwicklung, dann in einem Verein, aktuell sind wir Drittligist, Rostock ist Zweitligist, das darf man auch nicht verkennen, sportlicher Leiter zu werden. Wir hatten ja, glaube ich, schon intern mal gemunkelt, dass er irgendwie zu Sandhausen geht oder so, glaube ich, ne? Weil das bei Sandhausen.
Die haben ja da so ein bisschen Versteckspiel gemacht.
Ja, aber nee, das kann man schon irgendwo nachvollziehen, einfach weil die Perspektive da im Moment zumindest bisschen besser ist. Er kennt Traditionsvereine, er weiß, wie Rostock tickt. Ich denke mal, das wird ähnlich wie bei uns sein. Der Druck wird ähnlich sein. Dementsprechend glaube ich schon, dass er die Situation kennt und gewohnt ist. Und ich bin auch fester Überzeugung immer noch, dass wir den irgendwann, weil ich darf nicht vergessen, ich glaube, das ist Anfang 40, Ende 30, Anfang ist ja immer noch für Fußballgeschäft relativ jung, dass man den irgendwann mal in einer Position in der Bundesliga sieht, in welcher Position auch immer. Aber ja, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, wird da zwei, drei glückliche Händchen, denke ich, bei Rostock haben.
Philipp, du oder ich?
Du darfst sehr gerne.
Naja, ich, also ich bin mir auch relativ sicher, dass das, was du, Max, gesagt hast, dass das auch stimmt, dass er Ziele und Pläne auch noch mit Dynamo hatte, parallel aber auch immer so ein bisschen mitgeschwommen ist, dass man sich logischerweise nach dann 10 Jahren auch irgendwann mal verändern muss, weil du musst andere Begebenheiten mal in dem Job auch kennenlernen, wie andere Vereine auch arbeiten, ja, um letztendlich auch weiterzukommen. Ich glaube, das ist überall in der Berufswelt so, dass viel Wert darauf gelegt wird, dass man mehrere Stationen mal hatte. So romantisch oder so antiromantisch, unromantisch das auch klingt. aber ich bin mir auch relativ sicher, ja, dass es einfach auch Dinge gab im Verein, die halt Christian Walter nicht so gepasst haben in letzter Zeit, sei es ja sein Bild in der Öffentlichkeit, was er sicherlich auch ein Stück, also aus meiner Sicht ein Stück auch selber ein bisschen mit verschuldet hat oder anders hätte steuern können, indem er einfach früher noch in die Öffentlichkeit auch mal tritt und auch mal ja sich erklärt. Ich weiß, dass es da viele Kollegen gab, auch mich, die schon sehr zeitig Lust hatten, mit ihm mal über seine Rolle zu reden. Das hätte ihm auch sicherlich die Möglichkeit gegeben, einen besseren Einblick zu geben, weil es gab mal einen Podcast mit ihm bei Welle 1953. Fand ich super gut, wie er das da alles so erklärt hat.
Der war super.
Hat mir auch ein Stück ein anderes Bild von, oder von seiner Arbeit, sagen wir es so, nicht von ihm, von seiner Arbeit noch gegeben. Ja, also ich, ohne da zu tief ins Detail zu gehen, ich bin mir da auch relativ sicher, dass es da auch ein bisschen interne Verwerfung gab, wie das dann ja häufig auch so ist, wenn man sich trennt. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich schon glaube, dass Dynamo dadurch auch ein Riesenproblem hat. Nicht, weil Ralf Becker jetzt gesagt hat, er zieht das jetzt erstmal an sich, das finde ich sogar richtig, ne, und stellt jetzt nicht einen neuen Kaderplaner ein, weil die Zeit ist einfach zu kurz, bis die Saison losgeht. Könnte man sicherlich machen, würde auch funktionieren, aber ich verstehe den Punkt. Ganz einfach auch, ja, es ist auch ein Kostenpunkt, ne? Man hat mit Ulf Kirsten auch einen Berater, der auch Geld verdient, der auch in dem Metier mit rumfischen soll und rumfischen muss aus meiner Sicht, weil dafür bekommt er auch Geld. Und man stellt jetzt halt auch 2 Geschäftsführer ein, die kosten Geld. Deswegen, ich kann es durchaus verstehen, dass sich ein Drittligist da jetzt erstmal ein bisschen Zeit lässt. So. Aber das Problem, jetzt komme ich zum Punkt, ist, dass Christian Walter ja nicht nur Kaderplaner war, sondern halt auch in der Funktion die Scouting-Abteilung geleitet hat. Und das halt über einen utopisch langen Zeitraum. Und ich bin mir einfach sehr sicher, dass das sehr schwierig ist für den Verein, gerade in diese Systeme, die Walter da aufgebaut hat. Das hat er ja auch im Podcast erklärt. Direkt reinzugehen. Also ich glaube, da hat man tatsächlich ein echtes Problem und eine Baustelle, die man so nicht haben wollte und nicht haben will.
Ja, das ganze Netzwerk, was dir halt diese ganzen Connections, die du über ihn wahrscheinlich hattest, die sind dir ja von einem Tag auf den anderen erstmal in Anführungszeichen flöten gegangen. Das musst du jetzt ja alles wieder von neu aufbauen.
Ja, auch die Arbeit mit Analyse-Tools zum Beispiel, ne? Also ja. Hat er ja auch so ein bisschen Einblick gegeben. Ich glaube, das ist auch nichts, was du dir von heute auf morgen drauf packst, ohne Ralf Becker da jetzt zu nahe gehen zu wollen. Aber ich glaube, ja, da entwickelt man einfach über die Jahre auch Systeme und Mechanismen, die ein Außenstehender, sei ja noch so gut vernetzt, was ich Ralf Becker durchaus zuschreiben würde, dann nicht einfach von heute auf morgen drauf bekommt. Und das ist ja auch nicht seine Kernkompetenz, das muss man ja auch festhalten.
Nee, das stimmt.
Ja. Abschließend vielleicht noch ganz kurz meine Gedanken zu. Ich meine, Christian Walter ist jetzt 38, hat 10 Jahre bei uns gearbeitet und da unglaubliche Dinge aufgebaut, die es jetzt irgendwie gilt fortzusetzen und einen geeigneten Nachfolger zu finden. Aber gerade mit 38 in der Position ist er halt noch in einem sehr, sehr jungen Alter, muss man, denke ich, so festhalten in diesem Fußballbusiness. Ich glaube, dass es, egal was jetzt ausschlaggebender Grund war, durchaus verständlich, dass er da den Schritt wagt, und ich bin aber gespannt, wie das dann auch, ja, nach der Übergangszeit, würde ich es jetzt mal nennen, wo Ralf Becker das mit übernimmt, wie das dann aufgefangen wird und wie das eventuell dann auch weiterentwickelt wird, weil vielleicht gibt einfach so ein neuer Input dann auch nochmal was vielleicht auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, abschließend kann man aber sagen, Christian Walter hat trotzdem richtig gutes Auge auch dafür gehabt, wer sich entwickeln kann. Das war leider ab und zu auch der Fall, nachdem die Jungs wieder den Verein verlassen haben. Das war, glaube ich, leider viel zu oft der Fall. Aber ich würde sagen, jeder, der Transfers, die er da geholt hat, gerade in den letzten paar Jahren, die haben wirklich ordentlich was leisten können und haben es dann auch gezeigt. Und ich glaube, ja, am Ende bleibt es aber irgendwie doch nur Danke zu sagen für die Arbeit, weil das ist nicht selbstverständlich, was er da in dem Moment dann aufgebaut hat und was er da auch mit viel Engagement halt aufgebaut hat. Und das hört man halt in dem Podcast von Welle 1953 ganz gut, glaube ich, weil ja, da hat man auch gehört, wie sehr ihm diese Arbeit auch Spaß bereitet hat, das Ganze damit voranzutreiben. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass das einfach gut ja, weiterentwickelt wird, von wem es auch immer übernommen wird.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt hatte ich gerade eine Frage, jetzt habe ich sie vergessen. Shit. Egal, machen wir. Ja.
Ja, Lukas, darf ich da vielleicht ganz kurz einsteigen?
Ja, mach das.
Weil ich habe tatsächlich noch eine Frage. Das ist jetzt wieder so ein bisschen auf die Vergangenheit. Ich glaube, wir haben jetzt recht viel in die Zukunft geblickt. Was sind euer Highlight und euer Flop der vergangenen Saison? Habt ihr da jetzt spontan was euch einfällt?
Boah, Highlight?
Highlight. Der Spieltag gegen Mannheim tatsächlich. Also im Gesamten. Also das war so. Ja, wie soll man das sagen? Also, hat halt alles gepasst. Also, vom vor dem Spiel, der Fanmarsch, das Spiel an sich. Ich glaube, das war halt wirklich ein Feiertag für Dynamo, für den Verein. Wo auch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wo man auch gemerkt hat, da hatte jeder Bock, ins Stadion zu gehen. Ich glaube nicht, dass das immer so war. Also, ich habe das auch tatsächlich von Poldi zum Beispiel gehört. Dass es halt nicht immer so war, dass man Bock hatte, ins Stadion zu gehen, Stimmung zu machen, tralala. Und deswegen, ich glaube, das ist so mein persönliches Highlight gewesen, weil ich glaube, seitdem, also klar, es ist die ganze Saison gewachsen, der Zusammenhalt, der auch von Markus Anfang und auch von Kutsche angesprochen wurde nach dem Spiel gegen Oldenburg. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt in der Saison gewesen, wo man sagen kann, da hat alles gepasst.
Ja, ich glaube, was anderes zu nennen als den Geburtstag. Wenn man sie jetzt so ein gesamtes betrachtet, ist glaube ich verkehrt. Das war einfach der perfekte Tag. Ich meine, wir hatten, was hatten wir? 25 Grad Sonnenschein, sind da um 9 Uhr losmarschiert. Was die Jungs dann auf den Rängen abgerissen haben, haben wir hier schon gesagt. Und dann, ich meine, wir lagen ja ziemlich früh hinten, ne? Und haben das Ding dann noch gedreht und da ist die Schüssel explodiert. Und es war irgendwie auch cool, weil es war für mich auch cool, weil wir haben gegen Mannheim war ja dieses 6-Punkte-Spiel, hast du jetzt noch was mit dem Aufstieg zu tun oder nicht? Und es war auch irgendwie so ein bisschen in der Hinsicht cool, weil im Winter haben wir noch da, wurden wir noch ein bisschen, haben sich Leute über uns lustig gemacht, weil wir immer noch über den Aufstieg gesprochen haben und daran geglaubt haben, in Anführungszeichen. Und schlussendlich stehst du da zum Jubiläum und weißt, yo, du hast absolut die Chance, noch direkt aufzusteigen nach so einer geilen Hinrunde, muss man ja schon sagen. Dahingehend, ja, ist für mich das absolute Highlight. Ja, absolute Top. Ich weiß jetzt nicht, man könnte natürlich auch Top oder Flop auf die Spieler beziehen, ne? Also da wäre für mich auf jeden Fall Amo oder Haupe zu nennen.
Also ich habe spontan an das Hinspiel gegen Osnabrück gedacht, weil das hatte tatsächlich auch Top und Flop in beide Richtungen für mich im Kopf. Ich meine, da war ein Eigentor dabei von Akoto, du liegst 2-0 zur Halbzeit hinten und es war wirklich spielerisch unterirdisch. Also wirklich, es war ganz, ganz schlimm. Die erste Halbzeit, ich kann mich noch daran erinnern, und die zweite hat ja auch gezeigt, was möglich ist. Das war auch das erste Mal, dass man wieder das Gefühl hatte, so richtig nach dem Abstieg, dass Mannschaft und Fans also zumindest hatte ich das Gefühl von meinem Platz aus, ihr könnt das gern anders sehen, eine richtige Einheit waren. Das hat man da schon akut wieder gemerkt. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht geht tatsächlich was dieses Jahr. Aber ich, ja, würde mich natürlich anschließen. Wahrscheinlich der Moment muss das Jubiläum sein in diesem Jahr. Aber ja, als erstes habe ich an Osnabrück gedacht, ans Hinspiel, ans 3-2.
Das schöne Hackentor noch von Kammerknecht, ne? Da genau. Hinten rum, ne? Das war auch ein cooles Ding. Philipp, du? Wenn du schon die Frage stellst.
Ja, fällt mir jetzt schwer, was anderes zu sagen, aber ich versuch's trotzdem mit was anderem, und das war einfach die Auswärtsfahrt in Dortmund. Einfach für mich persönlich war es einfach gigantisch, da in dem Tempel da aufzutreten, und vor allem auch das Ganze drumherum, wie es einfach trotz, ja, schwierigem Einlass trotzdem richtig ruhig geblieben ist. Zumindest was ich mitgekriegt habe, und man hat ja auch danach nichts gelesen. Und ich glaube, das ist, ja, dass man da einfach mal gezeigt hat, dass man da auch bei solchen Highlight-Spielen ja jetzt nicht über die Stränge schlagen muss und ja, sich da wirklich von der besten Seite präsentiert hat, 90 Minuten Support gegeben hat, und das Ganze einfach zu einem gigantischen Heimspiel zu machen. Und dann einfach in diesem Fußballtempel, wo man vielleicht auch nochmal hinfahren will, wenn 80.000 da sind. Am liebsten natürlich mit Dynamo. Das wäre nochmal gigantisch. Und wenn es dann genauso ein Fußballfest wird wie da, dann wäre das toll. Und ja, gut, aber den 70. Geburtstag, das toppt nun gar nichts. Aber ich wollte trotzdem noch was anderes in den Ring werfen. Und wo ich gerade schon beim Fan-Dasein bin, dann bleibt es der Flop der Saison, aber trotzdem für mich der Auftritt und das Benehmen einiger weniger in Bayreuth bestehen tatsächlich. Das war, glaube ich, wieder ja schon eine recht schwarze Stunde, über die ich auch viel damals, glaube ich, geredet habe, als es passiert ist. Dementsprechend jetzt nicht so viel dazu, aber ist halt immer schwierig, gerade wenn man dann noch viele kennt, die persönlich einfach betroffen sind von dem, was passiert ist. Dementsprechend, ja, ist das da mein Flop auf der Seite. Wie sieht es bei euch aus?
Ich bin gerade am Überlegen, aber ich glaube, mein Flop der Saison wären auf jeden Fall das Spiel gegen Meppen, oder beide Spiele gegen Meppen eigentlich, würde ich dazu zählen. Das erste im Jahr 2023, das 1:1, das Heimspiel, wo man dachte, yo, Rückrunde sieht eigentlich ganz gut aus, die Vorbereitung, und dann macht man 1:1 gegen Meppen und dann das 4:1 Debakel, kann man es ja vielleicht schon nennen, jetzt am vorletzten Spieltag, wo wir grandios live gegangen sind auf Twitch und die letzten 10 Minuten keiner mehr Bock hatte, irgendwas zu reden, was so frustrierend war. Ja, das wären für mich, glaube ich, die Flops. Also ich glaube, beide Spiele gegen Meppen. Vielleicht noch das, ja, ich will jetzt nicht zu viel nennen, lassen wir es so, die beiden Spiele gegen Meppen.
Ja, wären es für mich, glaube ich, also die beiden Spiele gegen Meppen. Für mich persönlich noch die erste Halbzeit in Oldenburg, weil die Auswärtsfahrt sehr ungemütlich war. Es war arschkalt, es hat geregnet. Und also ich glaube, das war so spielerisch mit das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe in einem Drittligaspiel. Also die erste Halbzeit zumindest, weil das war komplett gruselig. Also ich glaube, da hat auch Gogia zum Beispiel noch gespielt. Keine Ahnung, das ist so für mich persönlich von den ganzen Umständen her, glaube ich, so das Spiel gewesen, wo ich sage, ja, Flop. Ansonsten, wie du schon sagtest, Meppen. Und auf Spieler, glaube ich, ist es jetzt ein bisschen unfair, direkt drauf einzugehen, ja, weil es sind verschiedene Umstände, denke ich, dabei gewesen. Es gibt zwei, drei Spieler, die wahrscheinlich jedem sofort einfallen würden, wo man sagt, Flop, aber ich tue mich immer schwer, ja, Spieler als Flop irgendwie zu bezeichnen.
Ich glaube, ich würde gar nichts mehr extra aufmachen, weil ich glaube, ihr habt das ganz gut zusammengefasst. Für mich wäre, auch wenn ich nicht in Bayreuth war, live dabei, wäre das gewesen, was ich genannt hätte.
Naja. Ja, ich glaube, es ist eigentlich ganz, ganz schön, um die ganze Saison abzurunden. Ja, ich glaube, war eine harte Saison für alle Beteiligten. Ich glaube, die schlussendlich nicht so geil geendet ist, aber wie wir schon gesagt haben, ich glaube, Kutsche hat das ja schön nach dem letzten Spiel gesagt, wenn man jetzt auf dem aufbaut, was kommt, dann kann das, glaube ich, ganz geil werden.
Wer von euch hat eigentlich die meisten Spieler mitgenommen, heim und auswärts?
Wahrscheinlich ich, oder? Weil Lukas war ja in Italien. Also würde ich mal, ich glaube,
ja, Max.
Zwei, drei Heimspiele verpasst. Dreimal auswärts. Ja, also kommt schon so. 18 Spiele habe ich schon gemacht, ungefähr.
Ich kann mal schnell nachgucken, aber ich glaube doch, doch, dass du das bist. Ja, ich habe 11 Mal die Saison Dynamo.
Trotz Italien. Ich bin da ein bisschen außer Konkurrenz, würde ich sagen. Gerade weil Heimspiele ein bisschen schwierig zu gestalten ist. Dementsprechend, aber tatsächlich diesen Hype, der sich jetzt in den letzten Wochen einfach entwickelt hat, den Ralf Becker ja auch angesprochen hat, der hat sich bei mir auch ein bisschen durchgezogen, weil ich es da dann doch geschafft habe, öfter in den Terminkalender reinzukriegen, nach Dresden zu fahren. Das hat sich jetzt wirklich die letzten Wochen öfter gezeigt. Dementsprechend, vielleicht sieht es nächste Saison ganz genauso aus, weil, ja, wäre schon ganz schön, wieder öfter da zu sein.
Ich kann ja noch dazu sagen, ich habe dieses Jahr den ersten Heimsieg von Dynamo im Stadion erlebt seit Düsseldorf 21. Also Italien hat mir da sehr viel dazu, wie sagt man, dazu beigetragen, dass ich ewig keinen Heimsieg von Dynamo sehen konnte. Faszinierend. Ich war ja gegen Bayreuth da dann im März mal kurz, dann ja, wissen wir alle, was gegen Bayreuth passiert ist beim Heimspiel, und dann hat es tatsächlich noch, na stimmt, da hat es dann tatsächlich nochmal geklappt. Aber ich glaube, in der Runde warst du dann bei den meisten Spielen, oder, Lukas?
Ich selber? Das glaube ich nicht.
Nicht?
Ehrlich gesagt, nee. Weil, also vielleicht muss man das auch nochmal gerade ziehen. Es ist so, ich bin auch beim Kicker nur freier Mitarbeiter. In der Regel, in aller Regel sind dann nur die Erstliga-Reporter fest angestellt. Da gibt es dann meistens auch zwei pro Verein oder mehrere. Bei Bayern zum Beispiel sind es mehr. Oder halt, ja, als Schalke in der zweiten Liga war, hatten die einen festen. Hamburg hat einen festen und so. Aber in der dritten Liga weiß ich nicht so genau. Also da gibt es ein paar, die in den Redaktionen sitzen und dann halt auch für andere Tätigkeiten noch mit zuständig sind, aber in der Regel sind wir frei. Das heißt, wir haben halt keinen Anspruch auf Fahrtkostenerstattung zum Beispiel. Ne? Das ist ja das Leid des freien Mitarbeiters sehr häufig. Genau. Deswegen zum Beispiel Auswärtsspiele habe ich in diesem Jahr, ich habe nicht ein Auswärtsspiel dieses Jahr gemacht. Fällt mir gerade ein.
Ach so, okay, ich dachte. Ja,
ich habe nicht ein Auswärtsspiel gemacht. Nein, das ist dann immer so, vielleicht muss man das an der Stelle dann auch mal gerade ziehen, dass wir das zwar machen können, aber nicht dazu aufgefordert sind, weil es immer die Pflicht ist, dass von dem Heimverein der Redakteur da ist, und der ist dann auch federführend dafür verantwortlich, die Noten zu vergeben, die Spiele zu bewerten. Aber ich in meinem Fall mache es dann immer so, dass ich mir das dann zu Hause anschaue, dann vorher und nachher mit dem Kollegen telefoniere. Wie erwartest du dies und das und jenes? Wie hast du dies und das und jenes gesehen? Dann, also mache ich das zumindest immer so, gebe die Noten dann halt, meine Notenvorschläge durch, was der Kollege dann damit macht, das ist seine Sache. Und ich selbst fordere mir das eigentlich auch so ein. Da sind nicht immer alle Kollegen so kooperativ. Aber meistens klappt das schon. Erklärt aber vielleicht auch ein bisschen, warum es manchmal Unterschiede in den Kickernoten gibt, dass manchmal eine Mannschaft, die aus dem unteren Tabellendrittel kommt, ähnlich gute Durchschnittsnoten hat wie Dynamo in diesem Jahr zum Beispiel. Ja, genau. So, deswegen habe ich wahrscheinlich nicht die meisten Spiele gemacht. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, eben dadurch, dass ich frei bin, auch eine Festanstellung habe, wo ich auch gelegentlich mal in anderen Sportarten unterwegs bin. Es ist Wochenende auch manchmal voll. Ja, aber ich glaube, da ist Max, könnte wirklich der sein mit den meisten.
Ja. Wird so sein. Ja, ich glaube, wir können gerade nochmal. Wir haben gerade eben noch, Max, wir beide in der Gruppe eine Nachricht bekommen. Ich glaube, das passt gerade noch ganz gut, weil wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen über Transfers und sowas geredet. Wir haben mit Ömichen und Lehmann zwei U19-Spieler jetzt dabei, und dass unser Nachwuchs auch sehr gut unterwegs war die Saison, das wollen wir auch nicht unterschlagen. Ich meine, jetzt am Freitag hat die U19 den Sachsen-Pokal gewonnen mit einem 4:1 gegen RB Leipzig. In der Halbzeit stand schon 4:1. Ja, ich glaube, die beste Saison, die eine U19 oder eine Nachwuchsmannschaft wahrscheinlich jemals bei uns gespielt haben wird. Nur knapp an den Playoffs für den deutschen Meistertitel vorbei. Und ich glaube, daran werden sich auch viele fragen, ja, was passiert mit den Jungs, weil aus der U19 sind ein paar dabei, die eventuell in den Kader aufsteigen könnten. Ein paar haben Verträge und bei zwei Spielern hat man Gewissheit, wie wir gerade eben gesehen haben. Jetzt, wer traut sich, den Namen auszusprechen von uns, Max?
Jonathan Akegbobi?
Akegbobi?
Lukas, wäre es vielleicht besser? Keine Ahnung.
Nee, ja,
okay. Es ist auch so ein Name, wo ich weiß, ich muss, aber ich traue mich immer nicht.
Aber das wird jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr richtig werden, weil der wechselt wohl zu Wolfsburg, laut Bild. In den Jugendbereich ist natürlich sehr schade, weil ich glaube, wurde von einigen so als das nächste oder als die nächste Nachwuchshoffnung, die dann nachrutschen soll, gesehen. Gab auch eine interessante Doku oder eine Kurzdoku über ihn auf YouTube. Ja, und Lukas Ehrlich, den es wohl zu Augsburg 2 zieht. Ja, wie gesagt, ich glaube, der Textart zu Urteil sieht es nach Bild aus. Also ich habe den ganzen Artikel nicht gesehen, wir haben bloß ein Bild reingeschickt bekommen, aber ist natürlich sehr schade. Generell wird es interessant, Lukas hat es ja schon angedeutet, was aus der U19 wird. Glaube, hast schon gesagt, oder ihr habt schon gesagt, Böhmich und Lehmann fest eingeplant. Ich glaube, Hermann, Hofmann und Saliger haben noch einen Vertrag, soweit ich das richtig weiß, oder richtig im Kopf habe, Profiverträge. Und da wird man sehen, was passiert. Es kommen ja auch zum Beispiel Phil Harris von der Laie zurück, das darf man auch nicht verkennen. Demnach ja, wird das interessant, was mit denen passiert, auch was mit dem Rest passiert. Ja, auch Leute wie Kenny Wade zum Beispiel, von dem man noch nichts gehört hat. Für mich ein sehr, sehr interessantes Profil, weil Innenverteidiger, großgewachsen, Linksfuß vor allem, gibt es jetzt nicht so sehr oft, sehr gefragt. Und dementsprechend, ja, wird das, denke ich, interessant, wen man da nächstes Jahr im Männerbereich wiedersehen wird. Ich gehe fest von Hermann aus, Erik Hermann als dritter Torhüter eventuell, da er auf der Torhüterposition, weiß ich nicht, wie da der Stand ist. Ob es da Veränderungen geben wird, wird man sehen. Ja, und beim Rest muss man halt gucken.
Zu den beiden Transfers noch, laut Bild kassiert man dafür sogar noch 300.000 Euro für die beiden. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf das basiert, auf irgendwelchen Verträgen oder wie nennt man das hier?
Ausbildungsentschädigung.
Genau. Also oder ja.
Von der Höhe hin. Also ich glaube, das könnte, also ich kenne den Artikel noch nicht, deswegen Props an euch, dass ihr es schon habt, aber ja. Also es ja, könnte,
der kam gerade raus, müsste ja, okay, gewesen sein. Ja.
Steht ja, auch dabei, wenn ich zu Bundesliga-Einsätzen kommen soll, es wohl noch höher gehen. Dann
das, ja. Ja. Ja, naja. Gut, aber dann gehen wir mal davon aus, dass das stimmt, weil so eine Details erfährt man tatsächlich nur aus erster Hand oder gar nicht.
Gut, da kannst du uns dann, da musst du dann verifizieren. Da kennst du dich dann besser aus als wir. Ja, naja, gut. Haben zwei weitere Abgänge, zwar nicht, die uns jetzt nicht direkt betreffen, aber ich glaube, 300.000 Euro als Drittligist nimmt man auch mal gerne mit für Jugendspieler.
Durchaus, aber ich glaube, es ist halt trotzdem ein Problem, dass sich dadurch auch immer wieder zeigt, die Berater, / auch junge Spieler, die überlegen sich halt immer besser, ist es der Weg für mich, direkt in die erste Männermannschaft bei Dynamo Dresden zu gehen oder gehe ich woanders hin? Ne? Also das Problem, dass wir keine zweite haben, ist schon, ist glaube ich auch schon da. Ne? Und selbst wenn man dort nur ein Jahr spielen würde, in einer ansprechenden Liga, also Oberliga wahrscheinlich, fände ich ziemlich gut. Ja, also das ist schon was glaube ich dem Verein auch akut fehlt, eben weil dieser Schritt manchmal doch sehr, sehr heftig ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gehen ja die beiden auch zur Zweitvertretung / in die, was hast du noch gesagt,
bei Wolfsburg NLZ, denke ich mal, und so. Augsburg Zweite, ja.
Ja, so, also es ist noch nicht direkt der Sprung in den, also quasi in die erste Mannschaft, ne? Und der ist einfach riesig, da machen wir uns nichts vor. Und ich glaube, das könnte durchaus in den kommenden Jahren öfter passieren, dass sich der ein oder andere talentierte Spieler überlegt, welchen Weg er geht, um im Profifußball anzukommen, eben weil es auch genug Beispiele gibt, dass es eben über Umwege, nenne ich es mal vorsichtig, einfacher ist als den direkten Weg für die allermeisten.
Ja.
Weil ja, er halt auch nur verständlich ist. Ich glaube, jeder, der Fußball spielt, weiß, wie groß der Schritt selbst im Amateurbereich vom Jugend- in den Männerbereich ist. Und ich glaube, auch wenn die Jungs Jugend- und Junioren-Bundesliga gespielt haben, der Schritt, ich glaube, in dem Bereich ist er noch mal ein Stück größer. Ich glaube, so Leute wie Ramsey damals oder Kevin Ehlers, Ömi jetzt in dem Fall und auch Paul Lehmann, ich glaube, das sind Ausnahmen. Also komplett Ausnahmetalente, das muss man dann wirklich sagen. Also wenn du mit 18, 19 im schon Drittliga- oder Zweitliga-Einsätze hast, dann ist das nun mal wirklich die Ausnahme. Und im Endeffekt, ja, viele fragen sich ja wirklich, warum wir so wenig Leute aus der U19 hochziehen. Aber im Endeffekt ist es halt wahrscheinlich wirklich eine Qualitätsfrage, die logischerweise die Qualität noch nicht haben können. Dann fehlt dann, wie du schon sagtest, Lukas, die zweite Mannschaft oder Kooperation oder was auch immer man dann macht. Aber ja, langfristig muss man halt gucken, ob sich das dann nicht doch rechnet zu sagen, ich finanziere die zweite Mannschaft und generiere dann irgendwann aus den Spielern Ablösen oder je nachdem.
Es ist halt ein charmanter Gedanke, den Ralf Becker neulich ansprach, mit Zwickau zusammenzuarbeiten, weil eben die vierte Liga recht nah an dem dran ist, was man gerade selbst spielt, und selbst der Sprung von der vierten in die zweite ist durchaus, also kann man machen, aber ich glaube auch, das kann ja nicht sein, worauf man langfristig vertrauen will, ne? Also klar ist die zweite Mannschaft eine Geldfrage, absolut, aber wenn du als Verein dauerhaft in der zweiten Liga bleiben willst, glaube ich, musst du noch mehr als jetzt darüber nachdenken, und über Kooperation, keine Ahnung, beispielsweise auch mit dem SC Freital nachdenken, weiterführende Kooperation nachdenken, weil ja, du wirst jetzt nicht eine zweite Mannschaft aus dem Boden rausstampfen können, deswegen kurzfristig musst du jetzt über Kooperation nachdenken, um das Thema abzurunden, aber langfristig würde ich mir schon wünschen, auch im Sinne der Vereinsentwicklung strategisch die zweite Mannschaft wieder zu etablieren.
Wobei ich glaube, dass wir trotz dessen, dass sich viele beschweren, dass wir ja wenige aus der U19 hochholen, haben wir doch einen sehr großen Anteil Jugendspieler bei uns im Kader. Also ich glaube, wir hatten ja mal diese Quote von, was waren das, 70% oder so?
Ich glaube, 30%. Aus Dresden, Umland oder Sachsen.
Ja, irgendwie so. Und ich glaube, das ist schon sehr hoch. Und ich glaube, dass die nächste Saison noch höher werden könnte, weil so gesehen kommt diese Drittligasaison, hatten wir ja vorhin schon, für Ömichen, für Lehmann, eigentlich perfekt, weil letztes Jahr so ein bisschen akklimatisieren, Abi geschrieben und jetzt kann der volle Fokus auf die dritte Liga liegen. Komplette Vorbereitung steht vor der Tür. Also ich glaube, das könnte echt ganz gut werden. Ja. Ich glaube, dann haben wir so ein bisschen alles so abgearbeitet, was Saison angeht, und vorausschauend kann man natürlich noch nicht viel sagen. Ich meine, die Gerüchte sind in der Luft, ob da jetzt zeitnah was passieren wird. Bleibt abzuwarten. Ein gewisser Herr Zimmerschied scheint ja schon den Medizincheck heute absolviert zu haben. Mal schauen.
Ich habe da sowas gelesen, ja.
Bei euch da, ne? Von daher, ja, glaube ich, ist eine Frage der Zeit. Wenn das im Kicker steht, dann stimmt das ja meistens.
Und Scherber hat es da indirekt auch schon.
Oh ja, ja, der Klassiker. Scherberkowski auf Instagram. Was hat er geschrieben? Willkommen, Brate. Beim Abschiedspost von Halle. Also, ja, ich glaube, das Ding ist durch. Wir machen es jetzt heute auch nochmal. Würde ich sagen, die Abschlusskategorie mit dem Spielerraten. Machen wir heute mal zu viert. Von daher. Habt ihr alle einen Spieler parat?
Ja.
Okay, wer möchte denn anfangen? Ich glaube, einer von uns fängt an.
Ja, fang mal bitte an, ja.
Damit Lukas einen groben Überblick darüber bekommt, wie das genau abläuft.
Ja.
Möchte sich jemand freiwillig, oder?
Nee.
Was soll ich machen? Soll ich anfangen? Gerne. Okay, warte, ich hab's am Handy offen. Eine Sekunde, okay. Mein Spieler, ich fange jetzt einfach mal ganz trocken an. Mein Spieler ist aktuell 26 Jahre alt, spielt links hinten, Linksverteidigerposition, ist jetzt ab 1.7. Arbeitslos, also vereinslos. War bei uns, hatte bei uns den höchsten Marktwert seiner Karriere tatsächlich, laut Transfermarkt.de, von rund 250.000. Hat uns aber leider nach, was heißt leider, nach einer Saison schon wieder verlassen. Wir haben ihn 2020 erst geholt und ist 2021 wieder gegangen. Also wenn irgendjemand einen Tipp hat oder irgendwas, ne, einfach melden. Er hat für uns in der Saison als Linksverteidiger, eine Sekunde, 12 Spiele in der dritten Liga gemacht, also kam erst im Winter, sorry, das hatte ich dazu sagen sollen. Hat für uns aber am Anfang in der Innenverteidigung gespielt. Er kam aus Würzburg. Philipp?
Ah, jetzt? Ich hab's auch eine Idee.
Lukas, du auch, oder?
Nee.
Wollt ihr?
Ja, bitte, macht's nicht so peinlich für
mich. Philipp darf gern.
Quattro, würde ich sagen.
Ja.
Ha, ja.
Leroy Quattro, genau. Aktuell, jetzt vereinslos. Ist dann
zu Duisburg. Ist der Vertrag ausgelaufen bei Duisburg oder hat er gecuttet sozusagen?
Nee, er ist ausgelaufen.
Aha.
Oder beziehungsweise er läuft gerade aus, aber hat ja auch keine Rolle mehr gespielt.
Ja.
Ich habe zuerst an Holthaus gedacht, muss ich sagen. Aber das hat vom Zeitraum, glaube ich, nicht gepasst. Da war eher bei uns in der Aufstiegssaison.
Genau.
Naja.
Fand ich eigentlich einen ganz coolen Spieler, aber irgendwie hat das nicht so.
Ja, das war ein bisschen komisch. Also der war eigentlich ganz gut bei uns und dann hat man aber gesagt, nee. Irgendwie nicht.
Naja. Bei Duisburg hat er auch keine Rolle gespielt, jetzt wirklich. Von daher. Ja. Mal gucken, wo es ihn hin verschlägt.
Ist aber immerhin in der Duisburg-Doku mehrfach zu sehen gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch die mal gegönnt habt.
Nee,
es gibt tatsächlich RTL, also RTL Plus, oder wie heißt es, RTL Now, hat eine Doku gemacht. Joachim Lambi war da beteiligt, wusste ich auch gar nicht, der glühende Duisburg-Fan ist.
Stimmt.
Aber also wirklich richtig glühend und hat das gemacht mit irgendeinem Kumpel. Also es ist wirklich cool, falls ihr mal irgendwie durch Zufälle Account-Sharing betreibt, kann man sich wirklich reintun. Ist wirklich cool, weil das beginnt mitten in der Corona zeigt und zeigt halt auch so einen total strugglenden Verein mit mehreren Vereinen. Dotschef ist dann auch mal zwischenzeitlich da. Fand schon gut. Ist also jetzt ein Tipp.
Okay.
Ja.
Also ja, ich weiß, dass da habe ich schon öfter Werbung gesehen über diese Duisburg-Doku.
Ich komme erstmal von der Frankfurt-Doku-Werbung, muss ich sagen. Ich glaube, die war bei RTL, ne?
Ja.
Genau. Naja. Viele Dokus, da kommen wir gar nicht hinterher.
Ja. Ich warte nur auf unsere.
Welcome to Wrexham muss ich noch fertig gucken. Das ist halt. 3 Monaten liegt es auf der letzten Folge und ich habe es noch nie geschafft, zu Ende zu gucken.
Wir sind jetzt ja aufgestiegen.
Naja, dann mache ich gleich mal weiter, oder?
Mhm.
Sehr untypische Position für mich, Lukas, nur zur Info, ich nehme normalerweise immer Sechser. Diesmal ist es kein Sechser. Insoweit schränke ich das schon mal ein. Er ist derzeit bei Pattersdorf unterwegs, in der Kreisklasse Regen.
Was, in der Kreisklasse?
Regen, also in Bayern quasi.
Ja.
Ich nenne mal wahllos ein paar Vereine in Deutschland, wo er gespielt hat. Neben uns war er bei Kiel, in Heidenau tatsächlich, bei Magdeburg und bei Hoyerswerda unter anderem. Dann gibt es noch einen anderen größeren Verein, den ich jetzt mal nicht nenne, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen einfach. Der gute Herr ist mittlerweile 47 Jahre. Hat diese Saison einen 8. Platz mit seiner Mannschaft belegt und hat innerhalb von 21 Spielen 16 Tore noch geschossen in seinem Alter. Muss man, glaube ich, mal ein bisschen würdigen. Dementsprechend erzähle ich euch das ja alles. Ich glaube, das bringt euch noch nicht so viel weiter. bei uns war er in der Zeit zwischen 2007 und 2010. Hat dabei, ich muss ein bisschen zwischen FUPA und Transfermarkt hin und her wechseln.
Da bin ich zu jung dafür.
Hat bei uns, 95 Spiele gemacht und 23 Tore geschossen. Genau. Damit sind wir der Verein, wo er die zweitmeisten Spiele gemacht hat. Bei Kiel hat er noch 102 Spiele gemacht. Und
nach uns oder vor uns?
Sekunde. Muss wieder zurückwechseln. Vor uns, tatsächlich. und ist von uns dann 2010 zu einem anderen sächsischen Verein gewechselt, zum Chemnitzer FC. Und hat dort dann auch nochmal 65 Spiele gemacht. Und
mich verwirrt dieser Fakt, dass er bei Heidenau gespielt hat.
Ja, vor allem jetzt irgendwo in der Kreisliga Bayern.
Heidenau war dann tatsächlich nach Chemnitz. Zwei Saisons nochmal, dann ist er in die Landesliga nach Bayern Mitte gewechselt, dort 3 Jahre gespielt. Dann in die Kreisklasse, was weiß ich, dort war er tatsächlich Spielertrainer. Ich erzähle euch das alles, weil ich das sehr interessant finde, muss ich sagen.
Aber der war bei Hoyerswerda in der Jugend, oder?
Nee, der Hoyerswerda war seine erste deutsche Station, nachdem er aus seinem Heimatland gekommen ist. Jetzt muss ich erstmal wieder hin und her wechseln.
Hat irgendjemand irgendeinen Schimmer?
Ich habe ganz kurz mal zwischendurch gedacht, Marco Vorbeck, aber dann dachte ich, der war nie im Leben bei Heidenau.
Also, er kam zur Jahrtausendwende tatsächlich nach Hoyerswerda von Viktoria Pilsen. Tscheche. Tatsächlich auch sein Verein. Das heißt, es ist ein Tscheche. Tschechischer Stürmer. Was kann ich euch sonst noch so erzählen? Seinen höchsten Marktwert hat er auch bei uns gehabt. Ja, Wechsel sind aber alle ablösefrei vonstatten gegangen.
Absolut hat, keine Ahnung. Wirklich nee. Nicht. Also okay. Gar nicht.
Ja, was kann ich euch da noch so erzählen? Für uns hat er...
Das ist gesagt, jetzt auch ein Novum.
Regionalliga gespielt, dritte Liga gespielt. Und dann für die zweite tatsächlich 2 Einsätze gemacht gehabt. Und ja, in der dritten Liga zumindest im ersten Jahr echt gut performt. 34 Spiele, 11 Tore. Im zweiten Jahr dritte Liga dann 32 Spiele, 3 Tore, 1 Assist. Das war dann auch die Saison, wo wir ihn dann abgegeben haben. An den CFC. Was erzähle ich euch denn jetzt noch so? Also es ist tschechischer Stürmer.
Das wird, glaube ich, nicht besser.
Das Ding ist, mir fällt nur ein tschechischer Stürmer ein, aber das ist er halt nie. Weil er zu jung ist.
Und wer fällt dir ein?
Pavel Fort?
Ja, eben, ne?
Aber ne, eine Generation.
Also, wir haben noch einen anderen tschechischen Stürmer, aber der ist ja nicht.
Ne, also ich glaube, hier musst du uns erlösen.
Okay, das ist Pavel Dobry.
Ach Gott.
Ach!
Okay. Also ich habe ihn tatsächlich nur genommen, weil ich das so beeindruckend finde, dass er jetzt wirklich seit 4 Saisons da in Pattersdorf in der Kreisklasse Regen spielt und in
Wahnsinn.
Ja, in seinem ersten Jahr hat er 26 Spiele und 34 Tore gemacht.
Aber was ist das bitte für ein Wechsel? Wo hat Hoyerswerda damals bitte gespielt?
Warte, also von Oberliga.
Von Viktoria Pilsen zu Hoyerswerda. Mhm. Ganz wildes Ding.
Dann war er in Magdeburg und ist von dort nach Paderborn gegangen, nach Kiel und dann zu uns.
Aber ich könnte ganz gut überleiten, weil mein Spieler, den ich habe, der hat auch bei Heidenau gespielt.
Ich habe gleich einen Tipp, aber sag erst mal weiter.
Das Ding ist, wenn ich den Verein danach sage, dann wirst du es sicherlich wissen. Deswegen sage ich das noch nie. Stand jetzt 46 Jahre alt, in Chemnitz geboren. Also hier steht noch Karl-Marx-Stadt. Hat bei Chemnitz gespielt. Ist dann zur Jahrtausendwende zu Carl Zeiss Jena gewechselt. Dann nach Schweinfurt, Trier, Rostock, Aue und dann zu uns. Bei uns... Oder nicht. Während des Wechsels von Aue zu uns einen Marktwert von 500.000 Euro gehabt. Genau, dann 3 Jahre bei uns gespielt. Ich muss mal kurz gucken, wie viele Spiele er da gemacht hat. Also in der dritten Liga 08-09 37 Spiele, 09-2010 genauso und 10-11 22 Spiele. Genau. Und ist dann nach Heidenau gewechselt.
In welcher Zeit war er bei uns?
08, 09 bis 10, 11. Und 11, 12 dann nach Heidenau.
Die letzten 2 Jahre hat er, glaube ich, schon nicht mehr so richtig viel gespielt, ne?
Der wurde von einem anderen abgelöst, oder?
Genau, ja.
10, 11 hat er 22 Spiele gespielt, steht hier.
Ja, und dann wurde er abgelöst von einem anderen.
Ja, sicherlich.
Der dann zur Legende geworden ist.
Ja, okay. Und an dem Abend davor, den Gerüchten zufolge, sagen wir mal, noch einen kleinen Umtrunk hatte.
Das Ding ist, der hat bei meinem Jugendverein gespielt. Und ich hatte immer Angst vor dem, als ich den gesehen habe. Also ich war, war ich 15, 16, habe dann C-Jugend gespielt und der hat ein, zwei Mal bei uns mitgemacht. Ich hatte immer Angst vor dem, das ist Wahnsinn, wirklich. Das ist immer sehr groß gewesen, das ist Torhüter gewesen. Ich glaube, Philipp und Lukas, ihr wisst.
Lukas? Ja, du hast vorhin schon mal die Position gedroppt.
Deshalb. Ja, das Torwart. Ja.
Von daher.
Ist jetzt bestimmt.
Naja, willst du den Namen mal droppen für alle, die hier zuhören und keine Ahnung haben?
Na, ich weiß ja nicht, ob es einer von euch sagen will.
Ich glaube, Lukas kann sagen, weil der hat es als erstes gehabt.
Axel Keller.
Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt,
den nur... Den hatte ich tatsächlich auch direkt im Kopf. Also Heidenau war einfach das Stichwort.
Weil der in Pirna gespielt hat und ich selber auch in Pirna gespielt habe. Und das ist sehr prägend gewesen.
Sehr prägend, sehr viel Angst.
Ein imposanter Mann. Also,
wirklich eine Option hätte es noch gegeben bei Heidenau. Ich glaube, Christian Fröhlich ist doch auch nach Heidenau gegangen. Christian
Fröhlich war auch bei Heidenau. Ich glaube, in der Zeit, als die, ich glaube, Keller auch, als die noch Oberliga gespielt haben. Und dann sind die.
Ich glaube, Fröhlich sogar schon eher und Keller noch im Nachgang. Ja.
Ich finde, das Bild, ich kann mal zeigen hier in die Kamera, von ihm bei Transfermarkt, ist halt auch. Ich sehe deine Angst, Max.
Ja. Ey, wirklich. Na, Wahnsinn. Als 16-Jähriger vor dem denkst du so. Naja. Nee, aber wie gesagt, ich habe den nur genommen, weil er bei meinem Jugendverein gespielt hat.
Genau. Naja, schließe ich mich mal an, oder? Ich habe also vielleicht noch zu meiner Ehrenrettung, ich habe das, glaube ich, nicht ganz so ausführlich machen können wie ihr, weil es ein ziemlicher Schnellschuss war. Aber es war, und das begründet es vielleicht, mit dem Fakt könnt ihr noch nichts anfangen, es war der erste Dynamo, von dem ich ein Trikot hatte. Hat relativ lang bei uns gespielt, 7 Jahre lang, zwischen 1999 und 2006. Hat in dieser Zeit 207 Spiele bestritten. Vielleicht noch zur Einordnung. Er ist heute 56 Jahre alt. Das erklärt auch ein bisschen die Zeit, wo er bei uns gespielt hat. 1,90 Meter groß. Ist Kroate. Ach, schade, ich hätte es nicht sagen sollen. Mist, ich wollte erst mal auf die Vereine sagen. hat unter anderem gespielt in Aschaffenburg, Darmstadt, dann in Dresden, Offenbach und war dann noch in Bayern-Alzenau. Das konnte ich jetzt nicht mehr ganz rausfinden. Das wird wahrscheinlich irgendwo vielleicht Bayernliga sein oder dergleichen. Ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen tiefer. Müsste dort jetzt sogar noch als Co-Trainer aktiv sein oder war bis vor kurzem dort aktiv. Philipp hat schon genickt. Ich nehme an, du weißt es. Vielleicht, also dann sagen wir mal, ich weiß nicht, ob ich das noch droppen kann. Fallen dir noch Fun Facts ein, Philipp? Zu ihm?
Ich glaube, ich weiß auch. Ich kann ja noch mal schauen, ob ich auch noch was
los. Also ich hab noch Fakten, aber dann würde ich seine Position schon verraten.
Darf ich die Position erfragen?
Er hat 9 gelbe Karten in 207 Spielen bei uns.
Geiles Ding. Sehr gut.
Und hat tatsächlich, aber nee, da würde ich die auch verraten, die Position, aber
die Position ist, denke ich, bekannt.
Also er ist im Übrigen von Dresden dann nach Offenbach gewechselt, ablösefrei, hatte zum damaligen Zeitpunkt einen Marktwert von 150.000 Euro, sagt zumindest transfermarkt.de. Ja.
Ne, ich glaube, wir haben es, oder?
Ganz, ganz lustig vielleicht noch, wenn ihr jetzt alle die Position schon habt. Der hat schon mal ein Tor geschossen für Darmstadt. hat bei uns
stimmt,
in 207 Spielen hat er 199 Gegentore gekriegt.
Und 80 Mal zu Null gehalten.
Das ist eine sehr, sehr
Also meistens, wenn es Gegentore gab, gab es mehr als eins pro Spiel. Sehr oft.
So klingt's ja.
Ja. Ja. Okay. Ja, also dann sagt's doch alle zusammen.
Sollen wir jetzt auf drei runterzählen und dann alle?
Ja. Eins, zwei, drei.
Krezić.
Krezić, ja.
Ja, das ist war ein wunderschöner Chor, oder?
Ich hab das Trikot heute noch, es ist mir viel zu klein, aber ich fand den so geil. War auch einer der Gründe damals, warum ich selber Torwart geworden bin, muss ich sagen, weil ich den schon ziemlich geil fand und mir den sehr, sehr gern auf DSF damals reingezogen habe. Oh. Auch in den damals war mir noch egal, ob es Montagsspiele gab oder nicht. Ich fand Montagsspiele unter Flutlicht gegen Burghausen, fand ich doch ziemlich cool damals, als ich weiß nicht, wie alt ich da war. 2006, da war ich, naja, reden wir nicht drüber, 12.
Das war schon ja. Mal ein Highlight auf Sport 1 oder DSF oder so.
Dann DSF, allein der Name gegen DSF.
1860 ja. Lief oder so. Na, da kam dort noch Sport, Lukas. Das war
ja, damals. Gegen Wacker Burghausen. Wirklich, auch die ja, mittlerweile unter Ferner liefen. Aber gut, ja, nee. Aber das war, also Philipp hat es dann doch relativ schnell, der Kroate hat es dann verraten. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, weil das schränkt halt wirklich den Kreis sehr ein. Ne? Naja.
Ja, den Fehler habe ich auch gemacht. In der allerersten, als wir das erste Mal gemacht haben, ich habe den Jugendverein verraten und bam, alle wussten's. Ich hatte Dedic. Ja. FC Koper und bei Philipp ging's bong. Ja, es gibt manchmal, mir geht's halt wirklich so Punkte, wo du direkt weißt, ja, das ist es, der ist es oder so.
Ja, wäre genauso wie wenn du, keine Ahnung, Slowene sagst, hoffe ich, kommt jetzt bei jedem Clemen Lafritsch.
Nee,
nicht? Enttäuscht mich nicht. Australien?
Ja, Australien hatte ich Marc Schwarzer. Hat schon. Ja. Marc Schwarzer hatte ich schon. Aber da habe ich auch extra die Nation weggelassen, weil das wäre dann.
Da hätte ich euch jetzt aber gefoppt, weil da denke ich als erstes an Kennedy.
Okay. Aber wobei, ja, also wir waren bisher selten vor 2010, also sind eher so ab 2010, 2011. Also was darf das so? Marcel Heller oder so war zum Beispiel schon dran, der Mark bei uns Max. Gespielt hat.
Mark Max hatte ich, glaube ich, letztes Mal sowas. Ja. Das ist halt alles so, ne? Ich meine, wann sind wir alle geboren? 2001. Von daher, ja, ein bisschen auch altersbedingt natürlich. Aber natürlich umso geiler, wenn du da mal da bist und dann kommen halt auch mal...
Als Ältester in der Runde hier mit 28.
Ich wollte gerade sagen,
Deswegen habe ich mir erlaubt, heute Dobri zu nehmen, aber hat ja nicht so ganz funktioniert.
Naja, ist immer cool, glaube ich, weil es fallen dann immer irgendwie Stories ein zu den Spielern oder irgendwie sowas und das ist dann auch immer ganz geil.
Ist wirklich eine gute Kategorie, also das sollte dabei behalten, glaube ich, ist cool.
Ah, machen wir, glaube ich, auch mal ganz gerne, weil ich liebe es da bei Transfermarkt.de durchzugehen und bei Abgänge und Zugänge und dann klickst du dich da durch und dann landest du plötzlich irgendwo in Indonesien bei Manuel Konrad oder was weiß ich was. Also,
das ist. War übrigens ganz lustig bei mir. Ich war auf Transfermarkt, habe dann Dobri rausgesucht gehabt und sehe nur, der spielt noch 47 und musste dann, guck dann bei Transfermarkt auf den Verein. Ja, gibt's halt bei Transfermarkt, ne? Weil Kreisklasse. Und hab dann erstmal bei FUPA weitersuchen müssen. Das war schon ganz lustig, muss ich sagen.
Also wenn du so zu FUPA gehen musst, dann
weißt du ein bisschen. Ja. Naja, ich glaube, dann können wir die Runde aber auch langsam mal beenden. Ich glaube, das war jetzt die längste Folge seit sehr, sehr lang. Wir haben uns vorgenommen, die eine Stundenmarke einzuhalten, aber ich glaube, mit einer vierten Person die 20 Minuten zu überziehen, ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Und ich weiß, es gab ja auch sehr viel zu bereden. Von daher, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich darf mich bei dir bedanken, Lukas. War vielleicht ja nicht das letzte Mal. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal wiederholen dürfen können, wie auch immer.
Gern. Also von mir, also ich habe das ja vorher schon gesagt, dass ich mich darüber freue und das ist auch danach noch so. Also wirklich, wirklich jetzt. Also ich meine, das ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man mit, ich sag jetzt mal, Kollegen darüber redet. Ne? Mhm. Also nicht, weil es eine andere Ebene ist oder weil Sachen komplett anders gesehen werden oder so, sondern es ist einfach auch mal cool, aus Fansicht über Dinge zu reden. Ne? Also weil es ist logisch, mein Job bedingt, dass ich irgendwie ein Stück Distanz dazu haben muss zu gewissen Themen. Ich bekomme aber Sachen, die ihr mit, oder andersrum, ihr bekommt Sachen mit, ich bekomme Sachen mit und wir können uns darüber so austauschen, ne? Weil gewisse Sachen werden euch immer verborgen bleiben, egal wie viel Mühe ihr euch gebt, gewisse Sachen werden aber definitiv auch mir für immer verborgen bleiben, weil ich einfach nicht im Blog stehe, so, ne? Ja. Nur als Beispiel oder nicht die, keine Ahnung, 120 Leute dann bei jedem Spiel sehe, die ich immer sehe, so, ne? Also mein Personenkreis ist definitiv anderer und deswegen finde ich das total cool, wenn es ab und an die Möglichkeit gibt, sich da mal auszutauschen. Also deswegen danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Habt ihr sonst noch was auf dem Herzen, bevor wir das hier alles beenden? Gut. Pragmatisch wie immer alle beim Kopf. Nö, passt mal. So muss es sein. Dann darf ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, alle haben den Abstieg, was habe ich denn jetzt hier? Den Nichtaufstieg verkraftet mittlerweile. Habt eine gute Zeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wann wir uns das nächste Mal wieder hören. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Je nachdem, was sich hier entwickelt und wir jetzt die Woche noch 4 Neuzugänge bekommen, dann werden wir vielleicht auch mal wieder was aufnehmen. Aber ja, mal schauen. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns.
Na, 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 na. Mo, 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 mo. Forza Dinamo.